RD.
Es ist ja schon immer wieder erstaunlich, was so eine Handvoll Drüsengewebe, Fettpolster und Bindegewebe zwischen Schlüsselbein und Bauchnabel so auslösen kann. Mhm. Ein Sexsymbol-Hype um Pamela Anderson in den 90ern, die Älteren unter uns erinnern sich. Oder ein Nipplegate dank Janet Jackson und Justin Timberlake in den 2000ern. Eine nicht enden wollende Diskussion darüber, ob Frauen im örtlichen Spaßbad oben ohne baden dürfen. Kein Hodensack dieser Welt hat jemals so viele Schlagzeilen. Freust dich über das Wort, ne?
Hodensack.
Sorry, kann ich nochmal sagen.
Entschuldigung.
Oh Gott, ich bin ein elfjähriger Junge.
Ich glaube, ja, eben. Es ist ein physischer Fachausdruck, würde ich sagen. Ja. Kein Hodensack dieser Welt hat jemals so viele Schlagzeilen gehabt. Prove me wrong, Radatz.
Das kann ich nicht. Wobei, eine Sache, die mir einfällt, Thorsten Legerts Turmspringunfall 2022, da hat er sich meines Wissens nach das Skrotum traumatisiert, aber ich glaube, es ist trotzdem Fakt, dass Brüste definitiv heißer diskutiert werden. Und wir wollen in dieser Flexikon-Folge wissen, warum? Warum werden unsere Nippel auf Social Media geblurrt und die von Männern nicht? Warum wird Weiblichkeit so krass über Brüste definiert? Sind wir alle zu verklemmt oder eher zu versext, was Brüste betrifft? Und was ist eine Ost-West-Brust?
Ich hoffe, du kannst dir die Frage selber beantworten, weil da habe ich mich jetzt nicht reingekniet ins Thema.
Mach ich gleich.
Macht's euch bequem, zieht den BH aus oder macht den wenigstens einen Verschluss, eine Öse, lockerer.
Öffnet die oberste Öse.
Heute wird über Titten gesprochen. Darf man das sagen, ihr Titten?
Na, ich habe die ganze Zeit überlegt, dass es ja auch langweilig wäre, wenn wir nicht zwischendrin auch mal was anderes sagen, als immer nur
heute
Brüste.
Heute wird die Glocke gebimmelt.
Sonst muss unsere Redakteurin Ruby viel zensieren. Viel Spaß, Ruby.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und wir wissen noch genau, wo ihr es gerade hört. Da, wo es hingehört. Und zwar in der ARD Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Brüste, rein oder raus? Wie viel darf ich zeigen? Oder darf man zeigen? Geht ein bisschen um Männer auch vielleicht. Ich glaube, es ist mal wieder eine Folge, mit der wir uns für eine große journalistische Karriere empfehlen werden.
Bestimmt.
Die Infowellen, die lecken sich jetzt schon die Finger nach uns, aber was wollen wir machen? Irgendjemand muss es ja machen. Und ich möchte vorwegschieben, Brüste sind ja für einige Menschen ein sehr sensibles Thema, vor allen Dingen, wenn es ums Thema Brust geht. Krebs geht, dem sind wir uns natürlich bewusst. Deshalb lassen wir an dieser Stelle heute mal thematisch eine Lücke. Also es wird nicht um Brustkrebs gehen. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. So.
Ja.
Und ich möchte, bevor wir jetzt so richtig loslegen, ich habe viel Redeanteil gerade, aber das ändern wir gleich. Und zwar muss ich noch kurz meiner Enttäuschung Luft machen. Wir hatten ja angeboten, mal die feministische Brille abzusetzen und angeregt, dass ich auch einen Mann hier mal als Flexperte anbiete, beziehungsweise ich hatte das getan. Schließlich gibt es ja sehr viele Fachzeitschriften zum Thema Busen und meiner Einschätzung nach werden die überwiegend von männlich gelesenen Personen gekauft, aber mich hat nichts erreicht.
Mich schon.
Na, das ist doch wunderbar.
Ich nenne keinen Namen, weil ich jetzt nicht mit ihm besprochen habe, ob er anonym bleiben möchte oder nicht. Deshalb anonymisiere ich ihn mal. Ich habe eine DM gekriegt bei Insta von jemandem. Der schreibt Bezugnahme Busen mit 4 U. Und er schreibt, als ich, also ein Mann, heterosexueller Mann ist es, als ich mit 11 bis 12 Jahren das erste Mal eine DVD namens Girls of Gush auf dem sehr hohen Wohnzimmerschrank meiner Eltern entdeckte und dachte, mal angucken, was das ist und schauen, was passiert, stellte ich mit Erregung fest, dass auch ich plötzlich sehr erregt war. Also ich glaube, ich war 11 Jahre alt, als Brüste plötzlich wahnsinnig an Attraktivität gewonnen haben. Ich hoffe, ich habe die Frage von euch richtig verstanden. Ansonsten ignoriere bitte meine Nachricht.
Hat er gut gemacht, aber ich glaube, man könnte seinen Namen ruhig sagen, weil das ist jetzt keine Verfehlung. Den Eltern ist es vielleicht ein bisschen peinlich. Ich habe geguckt, das Video ist von 1997. Ist noch relativ frisch. Ist relativ aktuell. Ich lese mich da gleich mal ein in Full Cast and Crew.
Steffi, hast du ein Verhältnis zu deinen Brüsten? Und falls ja, wie ist das so?
grundsätzlich muss ich mal sagen, sind sie für mich erstmal ein Körperteil, für das man extra Kleidung kaufen muss.
Mhm.
Ich finde, da geht es auch
schon
los.
Teuer in der Pflege.
Es gibt zwei Sorten von Busenbekleidung. Die eine ist angenehm, hat aber sagen wir mal, den herzlichen Charme einer sexuellen Ausladung. Das ist wie eine Knoblauchfahne als BH.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Busenbekleidung, die, so suggeriert es uns die Werbung zumindest, angemessen ist. Also so mit Spitz, also irgendwo so eine Mischung aus 90er Gardine und einer Versprechung aus Tausend und einer Nacht. Die kann man nicht tragen und auch nicht waschen. Insofern mein erster Eindruck zum Thema Busen.
Ja.
Auch meinen Busen. Hier werden Standards gesetzt,
ja,
von Leuten, die keinen haben, sage ich direkt.
Okay. Mhm.
Und da kann ich nochmal persönlich sagen, ich bin mit mir soweit im Reinen. Mhm. Es ist vielleicht auch eine Art von Altersmilde. Früher wäre für mich weniger mehr gewesen. Nach dem zweiten Kind wäre mehr gewesen. Weil die Haut braucht auch eine Weile, bis sie sich an die neue Situation gewöhnt. Aber heute denke ich, alles an seiner Stelle. Ich kann mich nicht beschweren. Aber ich weiß auch, dass ich dem Thema Busen mehr Aufmerksamkeit widme als anderen Körperteilen. Und ich,
ja,
glaube, das ist ja nicht gerecht.
Okay.
Und du?
Ich bin okay mit meinen Brüsten. Mir sind da aber, also mir sind da von außen noch keine Klagen zugetragen worden bisher. Aber wie es ja immer so ist, Steffi, Nachbarsgarten, der ist immer grüner. Und wenn ich meinen Körper höchst selbst hätte kneten können, dann hätte ich oben Schlag weniger gemacht.
Ah, okay.
Zum einen, weil ich weniger Brust ästhetischer finde. Und zum anderen, weil es halt manchmal einfach nervt. Also jede Frau kennt das Gefühl, mit einem Sport-BH so eingefärcht wie in so eine Zwangsjacke sich bewegen zu müssen. So vor jeder sportlichen Aktivität musst du dich entscheiden, will ich das Bindegewebe schonen oder würde ich einfach gern weiteratmen können, weil beides geht nicht. Und was halt auch nervt, ist, wenn Leute einem auf die Titten glotzen.
Ah.
Weshalb ich ja quasi nie einen tiefen Ausschnitt trage. Oder hast du mich schon mal mit einem verführerischen Dekolleté gesehen, das deine Fantasie sexuell beflügelt hat?
Nee,
ne?
Nein, aber du mich doch auch nicht. Ist auch totaler Quatsch. Das kriegt man im Moment auch gar nicht. Ich finde aber, was ich eigentlich noch schlimmer finde, das erinnere ich aus meiner Zeit als vollbusige Frau. Als Wonne-Vibe.
Ja.
Als Wonne-Vibe. Als Rubens-Figur, oder was?
Ja, nee, so ja nicht, aber
Rollkragenpullover sind eine echte Herausforderung, weil die machen das Ganze prominenter, als man so im Allgemeinen glaubt.
Möchte. Und auch möchte. Stimmt.
Kennst du eine Frau, die morgens aufsteht und denkt, mein Gott, Leute, ich hab so ein Glück gehabt.
Guckt euch die Titten an.
Ja.
Vielleicht, wenn man das,
weiß ich gar nicht,
wenn man die sich machen lässt. Weil im Allgemeinen wird ja, da kann man einfach mal durch die örtliche Unterwäscheabteilung gehen,
da wird ja immer gemaximized, geminimized.
Ja,
also
stimmt,
da wird ja viel daran getan, Frauen, weiblich gelesene Personen mit Busen, zufriedenzustellen, dass sie da was Besseres draus machen können, als das, was ihnen der liebe Gott
und die letzte Niederkunst hat gegeben haben.
Richtig. Ja. Aber vielleicht hättest du einfach mein letztes Kind stillen
austragen
sollen.
Ach, nur stillen. Ich dachte vielleicht auch austragen.
Nee, das hätte wohl gereicht. Also okay, für ein Körbchen weniger.
Für ein Körbchen weniger. Hm, kriegst du noch ein drittes Kind, dann mach ich das.
Das können wir auch schließen.
Danke, nein.
Das Angebot ist hiermit verfallen.
Okay. Steffi, ich habe nach ein paar Studien geguckt.
Das finde ich gut.
Ja.
Ich hole mir was zu trinken.
Mach dir mal einen schönen Energy Drink auf.
Mach mal einen Tee.
Dass dein Leben noch mal longer. Mach dir mal einen Tee. Mach mal kurz das Geräusch, wenn du dir einen Tee machst. Mach es mal.
So.
Jetzt. Also, ich habe nach Studien geguckt und habe mich dann aber irgendwann gegen ernsthafte Studien und für Fun entschieden.
Aha.
Weil da war viel Scheiße dabei. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Studie Nummer 1. Laut einer Studie der Texas A&M International University machen Frauen mit großen Brüsten andere Frauen aggressiv, weil sie als Bedrohung angesehen werden.
Hä?
Ja.
Wo,
diese
wo
Studie
war das jetzt?
Ist nicht repräsentativ, verlinkt haben wir sie euch trotzdem, weil journalistische Sorgfaltspflicht. Texas whatever University.
Kannst du das nochmal sagen? Ich hatte ganz kurz.
Machen Frauen mit großen Brüsten andere Frauen aggressiv, weil sie als Bedrohung angesehen werden?
Ist das eine Frage?
Nee, das ist das Ergebnis dieser,
ich betone, nicht repräsentativen Studie,
okay,
weil ich glaube, da wurden nur 114 Frauen und auch nur im irgendwie lateinamerikanischen Raum befragt.
Also die fand ich schon richtig bescheuert. Studie 2, internationaler Brustvergleich. Eine Zusammenfassung von mehreren Studien, die die World Population Review zusammengetragen hat. Dabei kam raus, die größten Brüste haben die Norwegerinnen. Deutschland liegt auf dem 7. Platz gemeinsam mit Japan, Frankreich, Spanien und Brasilien.
Ja,
auch das habe ich euch in die Show
gepackt. Ist ja wunderbar. Ich habe gelesen in meiner Vorbereitung mit meiner Flexpertin, komme ich gleich drauf, dass die meisten Schönheits-OPs natürlich im Gesicht stattfinden.
Ja.
Aber danach kommen direkt Sachen mit Titten. So.
Sachen mit
Titten. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob da nicht auch, wenn man da medizinischen Bedarf hat, ob das damit eingerechnet
ist. Ich war ja auch schon mal bei einer, nicht bei einer Brustverkleinerung zugegen, aber eine sehr gute Freundin von mir hat sich die Brust verkleinern lassen vor vielen, vielen Jahren. Und dann habe ich sie danach im Krankenhaus besucht. Dann hat sie gesagt, ich muss mal auf Toilette, kannst du mitkommen? Und ich habe gesagt, warum? Dann hat sie gesagt, du musst die Flaschen tragen. Habe ich gesagt, welche Flaschen? Und dann hatte sie so zwei Flaschen, da führten so Schläuche in die Brüste und da kam noch das Wundwasser und Blut und Fett raus. Also auch das ist, aber ich sage das nur, weil ich nochmal betonen wollte, es geht ja nicht immer nur um größer machen, sondern es geht auch bei vielen Frauen aus unterschiedlichsten Gründen ums Verkleinern.
So, ja, und ja. Ich finde das auch nicht schlecht, dass du das mal sagst, um hier mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, weil diese anscheinend psychische Belastung, nicht mit dem richtigen Busen gesegnet zu sein, die hat ja auch Folgen, also das erkennt man ja daran, dass sich Frauen anscheinend solchen schwierigen, komplizierten Operationen unterziehen. Soll ich mal was sagen?
Mach mal einen heißen Spoiler, mit wem du gesprochen hast, weil das finde ich einfach richtig geil.
Das kann ich ganz, ganz kurz machen. Ich habe mit Deutschlands führender Busenexpertin gesprochen.
Also ich würde mich als Erotikmodel, Glamourmodel bezeichnen, Party-DJin, Reality-TV-Darstellerin. Aber ich bin da immer total offen und frei. Also auch Nackt-DJen finde ich jetzt auch nicht verwerflich, auch wenn ich wirklich selten sehr, also komplett nackt bin bei meinen Auftritten. Meistens nur oben ohne. Aber ich sehe das alles nicht so eng.
Ihr habt sie wahrscheinlich erkannt. Es ist Michaela Schäfer, die ihre Brüste zum Geschäftsmodell gemacht hat. Ich habe sie als eine wirklich sehr strukturierte Frau kennengelernt. Sie hat sehr gut Geld zur Seite gelegt. Wie sie selber sagt, sie hat es in Beton angelegt, also in Immobilien. Mhm. Die ist als CDU-Mitglied eher konservativen Werten verpflichtet, würde ich sagen. Und sie relauncht ihre Brüste regelmäßig und kann uns, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür geben, was zumindest ihre Fans und ihre Kunden da im weitesten Sinne an Brüsten emotional berührt. Dazu später mehr.
Emotional berührt.
Aber ich würde sagen, das ist ja eher eine Ausnahme. Das bildet ja jetzt nicht unser aller Busenerfahrung ab.
Hast du bei Nackt-DJen auch kurz gezuckt und gedacht, das wäre für uns nochmal ein zweites Standbein, falls es mit dem Podcast irgendwann den sogenannten Bach runtergeht?
Ich finde, man kann alles nackt machen. Wir wollten auch nochmal eine Nacktfolge machen. Insofern, das könnte doch mal
so,
ein Stunt
so
für dich sein.
Das? Ich habe gerade so gedacht, dass wir beide dabei nackt sein wollen und dachte, wann habe ich da denn ja zugesagt?
Was ist denn mit der Nacktfolge, die wir machen wollen? Warum denn nicht?
Ja, stimmt. Das wäre
interessant.
Wir müssen das Svenja nochmal, unserer Autorin, Redakteurin, Kollegin Svenja nochmal sagen, dass wir das Thema demnächst mal angehen.
Ja.
Finde ich gut. Dann sprechen wir wieder mit Michaela. Genau, aber bevor wir zu Michaela kommen, würde ich mal anfangen mit meiner Flexpertin. Julia Fritsche ist Journalistin und die hat letztes Jahr ein Buch über Brüste geschrieben. Das heißt, wenig überraschend, oben ohne. Und es geht in dem Buch um die Frage, warum das eigentlich ungerecht ist, dass Frauen sich verhüllen müssen und Männer aber selbst entscheiden können, ob sie ihre Brust zeigen wollen oder nicht. Ja, Männer haben nämlich auch Brüste. Und bevor sich jetzt Leute aufregen und sich fragen, gibt es denn nichts Wichtigeres als diese Frage?
Also ich würde sagen, wir haben Kriege, wir haben eine Klimakrise, wir haben Rechtsextreme, wir haben aktuell bedrohlichere Missstände, ja, als eine Bikinipflicht. Das alles ist natürlich viel bedrohlicher und gefährlicher, als wenn jetzt irgendwie in der Boulderhalle die Anne ein Shirt tragen muss und der Max an der Kletterwand oben ohne rumklettern kann, ja. Aber wir sehen an so einer Szene wie in der Boulderhalle, der Max, der hat einen Handlungsspielraum, der kann sein Shirt anziehen oder ausziehen. Über Anna entscheiden aber andere. Und was ist eigentlich mit Kim, wenn wir sagen, Kim ist nicht Mann oder Frau, ist nicht binär? Also diese Regel, Männerbrüste okay, Frauenbrüste nicht, die schließt auch queere Menschen aus und sie ordnet Frauen halt total krass unter. Das kann halt noch viel mehr Fragen aufwerfen, die über Kleiderfragen hinausgehen. Wenn wir als Frauen nicht selber entscheiden können, ob wir uns ausziehen, können wir dann in anderen Körperfragen selber entscheiden? Also ob wir vielleicht angezogen bleiben wollen, ob wir Sex haben wollen, ob wir abtreiben wollen. Wenn wir über unseren Körper nicht entscheiden können, das ist ja das Existenziellste, was wir haben, können wir dann in anderen Lebenslagen entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen, studieren wollen, wählen wollen. Also jede Kleiderregel, die nicht für alle gilt, die heißt Hierarchie. Ob Bikinipflicht oder Kopftuchpflicht oder Hosenverbot, wie wir es früher hatten für Frauen. All das stellt eigentlich unsere Selbstbestimmung in Frage.
Bevor wir darüber reden, was sie sonst noch gesagt hat, wann warst du bouldern?
das wirst, du wirst mich nicht mehr bouldern sehen in diesem Leben.
War eine andere Anne. War wieder eine andere Anne.
Oben ohne kann sein, aber bouldern kann ich ausschließen. Das ist wirklich, dass man mich irgendwo oben ohne gesehen hat, ist wahrscheinlicher, ja, als dass man mich bouldern sieht. In einer Boulderhalle. Hast du schon mal gebouldert? Ja. Wie fandst du das?
Das macht mir eigentlich Spaß. Also wenn man die Leute abzieht.
Okay.
Aber ich war mit Kindern bouldern. Kinder sind sowieso eine gute Rechtfertigung für sehr alles. Viel. Aber ich betätige mich ja gerne sportlich.
Ja, aber wir waren auch schon mal ohne Kinder beim Schwarzlicht-Minigolfen. Ja, das möchte ich schon auch dazu sagen.
Da war aber viel drin.
Da war viel drin, vor allem der Kopftuchvergleich. Ich finde, der knallt natürlich immer rein. So, da sind wir mit unserer westlichen Brille natürlich der Meinung, ja, naja, das geht ja gar nicht. Darf ja wohl niemand eine Frau dazu zwingen, Kopftuch zu tragen, wenn sie das nicht selber möchte. Aber die Tatsache, dass Frauen nicht oben rum blank ziehen.
Das ist ja dann letztendlich auch eine religiöse Entscheidung mal irgendwann gewesen. Kann man mal hinterfragen, wenn es das nächste Mal darum geht, was muss, darf eine Frau und was nicht.
Da kommen wir auch später nochmal zu so religiösen Moralvorstellungen. Aber dieses oben ohne Thema ist einfach ein Teil eines größeren Problems oder einer größeren Frage. Kommen wir einmal zum Rechtlichen, denn Julia ist studierte Juristin.
Also jetzt im öffentlichen Raum ist es so, es ist nirgends explizit festgeschrieben, wie Nippel verhüllt werden müssen, aber es gibt in Deutschland sogenannte Gummiparagraphen im Ordnungswidrigkeitengesetz und im Strafgesetzbuch und die können so ausgelegt werden, dass ein Verhalten als Belästigung der Allgemeinheit gilt oder als Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und wenn es um Nippel geht, dann trifft das ganz oft Frauen oder queere Menschen. Frauen bekommen dann oft eine Strafzahlung oder sie werden dann von den Sicherheitsdiensten gemaßregelt oder bekommen Platzverweis, wenn sie oben ohne sind. Aber festgelegt ist es eigentlich nicht. Wir bräuchten aber hier absolute rechtliche Klarheit, dass gleiche Kleiderregeln überall für alle Geschlechter gelten. Und in Schwimmbädern ist es oft so, dass da die Badeordnungen eine sogenannte angemessene Badekleidung vorschreiben und das Badepersonal kann dann entscheiden, was angemessen ist. Und tja, das kann dann entscheiden, wie es möchte. Und das ist natürlich auch kulturell geprägt und geht dann oft, wie es mir schon passiert ist, zu einer Frau hin, die oben ohne badet und sagt dann, nee, das geht hier aber nicht.
Arme.
Also unser aller Brüste sind ein Corpus Delicti und offensichtlich absolutes Sexobjekt, aber sobald kein T-Shirt drüber ist.
Ich finde öffentliches Ärgernis, finde ich so interessant. Öffentliches Ärgernis ist für mich, wenn mir jemand das Fahrrad klaut oder vor die Haustür kackt, aber doch nicht, wenn jemand oben ohne im Schwimmbad auf so einem Handtuch rumliegen. Außerdem der arme Bademeister, der wird ja vermutlich angewiesen worden sein, das zu
geht
sagen.
Geht mal hin, ne?
Unangenehm.
Oh, das muss unangenehm sein, stimmt.
Armer Mann.
Ja, also bevor ihr euch obenrum auszieht im Freibad, lieber ein Fahrrad klauen oder bei Steffi vor die Tür scheißen.
da gibt's schon genug Leute, den Job haben schon an. Aber lass das bitte sein.
Das war aber alles übrigens nicht immer so, sagt Julia.
Nein, das ist total interessant. Also wenn wir ganz weit zurückgucken, dann sehen wir, dass eigentlich weltweit gesehen Nacktheit durchaus oft normal war. Also vor allem im warmen Klima. Also im kalten Klima hat man sich natürlich angezogen. Aber dass der weibliche Körper so tabuisiert wurde, das liegt vor allem eigentlich an der Ausbreitung der großen, so monotheistischen Weltreligionen. Und in denen gilt halt der weibliche Körper als sündhaft. Und dann kommt noch hinzu, dass wir über den Lauf der Entwicklung, über den Lauf der Geschichte eigentlich immer mehr zusammengerückt sind in Städten durch Urbanisierung. Und dann haben wir angefangen, uns mit unseren Körperlichkeiten ein bisschen zurückzuziehen. Also um andere zu schützen, rülpsen, furzen, nackt sein und so. Und haben aber dann auch angefangen, eine Scham dafür zu entwickeln. Aber auch in Europa gibt's durchaus Belege, dass Frauen, zum Beispiel Königinnen in England im 17. Jahrhundert, Mary die Erste, die Zweite, Elizabeth die Erste, ihre Brüste gezeigt haben. Manchmal haben die auch nur eine Brust gezeigt oder so. Und auch Männerbrüste galten bei uns ganz lange als obszön und waren bedeckt. Du kennst sicher noch diese Männerbadeanzüge aus den 20er Jahren. Und da war es noch 1919 ein Skandal, als der deutsche Reichspräsident Friedrich Ebert beim Baden an der Ostsee nur in Badehose gezeigt wurde. Und im deutschen Raum änderte sich eigentlich diese gleiche Behandlung der Brust 1932 mit einem Gesetz, das heißt Zwickelerlass. Und der Zwickel ist so ein Stück Stoff, das die unteren Geschlechtsteile so abdecken muss, damit die so nicht hervortreten bei Männern und Frauen. Und in diesem Gesetz wurde aber auch die Oben-ohne-Regel geändert. Und da hieß es dann zum ersten Mal für einen großen Geltungsbereich, Männer können oben ohne gehen, wenn keine Kinder dabei sind. Also das heißt, 32 kann man sich vorstellen, dass ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung diese Geschlechtertrennung in der Bademode kommt also auf, schon in einem faschistischen Zeitgeist.
Das hat mir Claudia Müller-Ebeling, wir erinnern uns an die Aphrodisiaka-Folge, schon erzählt,
ja,
dass in anderen Kulturen halt aufgrund der Temperaturen alleine das nackt rumlatschen natürlich, dass das da angebracht ist.
Aber wann war das letzte Mal, dass du einen Mann in einem Männerbadeanzug gesehen hast?
Ja, da kommt doch immer an Silvester kommt immer Lachsalven und Jux-Raketen und dann kommt immer Loriot, zwei Männer im Bad und da war das.
Und bei Borat. Oh, ja, aber da wurden die Brüste nicht.
Das stimmt.
Da wurden die Brüste nicht.
Borat, da wurde ganz vergessen.
Gar nichts verdeckt. Mhm. Ich würde gerne mal einmal kurz vom Thema Brüste abschweifen, denn ich habe das Gefühl, dass so über die Jahre der Arsch den Brüsten so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, so in den Top 3 der Sex. Körperlichen Sexobjekte, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Shirin David, die haben alle eher den Arsch in den Mittelpunkt gerückt. Schätze ich das richtig ein?
Also ich denke, Körperformen unterliegen Moden. Ja, also mal ist es üppig in der Renaissance, dann ist es skinny wie bei dem Twiggy-Model in den 70ern, dann ist es mal wie bei Pamela Anderson in den 90ern, so 90, 60, 90. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Aber wenn wir Frauen diesem Druck unterwerfen, ja, dass sie sich da immer anpassen müssen, dann kann natürlich die Modeindustrie und auch die Schönheitsindustrie super viel Kohle damit machen, ja? Also dann lassen sich dann, je nachdem, ob der Po gerade groß oder klein wirken soll oder die Brüste gerade groß oder klein, lassen sich halt auch immer jedes Vierteljahr neue Jeansformen verkaufen, neue BH-Formen oder auch Operationen.
Es geht doch immer nur ums Geld. Ich finde, da könnte man auch nochmal kurz drüber sprechen, weil die Preise für BHs, falls ihr euch da nicht so gut auskennt mit BH-Preisen, weil ihr busenlos seid zum Beispiel oder im Quelle-Katalog damals nicht auf den Preis geguckt habt. Also das ist richtig teuer. Also mit 50 Euro ist man schon dabei, oder? Also geht auch günstiger, aber es geht auch deutlich teurer.
Vor allem, was ich so hart finde, ist, dass je größer die Brust, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, einen vernünftigen BH zu kriegen, aber desto teurer sind sie natürlich auch. Und da kommst du dann irgendwie, also ich glaube, wer relativ wenig Brust hat, der kommt vielleicht auch so bei den so High-Street-Labels, H&M.
Ja, jetzt überleg ich dir mal. Ja, da musst du jetzt aber auch noch andere machen.
Warte, ich sag andere. Warte, wo gibt's Unterwäsche?
C&A.
H&M, C&A. Und sag noch eine dritte bitte.
New Yorker.
Weiß ich nicht, ob es da Unterwäsche gibt, aber sagen wir jetzt einfach mal. Ne? Ich glaube, da wird man so bis 75B irgendwie vielleicht auch noch halbwegs fündig für einen schmalen Taler. Aber wer irgendwie 80D hat oder so, der kriegt da nichts. Und da kommt man, glaube ich, nicht mal mit 50 Euro hin in so einem richtigen Unterwäsche.
Wahrscheinlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht mal so gut. Wahrscheinlich könnte man das für deutlich günstigeres Geld unter die Leute bringen, aber the pressure ist halt high, ja, dass man da was Ordentliches um die Möpse rum macht.
Wenn man mal in Museen guckt oder einen kritischen Blick auf manche ältere Gebäude wirft oder einfach Statuen, dann muss man ja nicht lange nach Brüsten und nach Hintern oder nach weiblicher Nacktheit suchen, da ist da alles in your face. Und das zeigt doch, dass es offensichtlich mal Zeiten gab, wo man deutlich offener mit weiblicher Nacktheit umgegangen ist.
Ja, also wir hatten ja gerade gesehen, eigentlich so die Nazis und dann auch der ganze Krieg unter dem Faschismus hat die Geschlechter modisch mit den Kleidern getrennt, also auch in der Bademode. Aber schon kurz nach dem Krieg haben ganz viele angefangen in Frankreich, ihre Oberteile einfach abzulegen. Also Frauen an der Côte d'Azur. In der DDR war nach dem Krieg ziemlich bald ab den 60ern FKK total angesagt. Westdeutschland blieb noch lange in den spießigen 50ern und auch noch in den 60ern prüde. Und eigentlich erst so die 68er-Bewegung und in der Folge die Frauenbewegung hat das geändert. Also Frauen wollten nicht nur gleiche Löhne, sondern auch gleiche Freiheiten, gleichen selbstbestimmten Sex, selbstbestimmte Körper. Und das Symbol wurde so ein bisschen das Wegwerfen, manchmal auch das Verbrennen des BHs oder eben am See dann das Bikini-Oberteil wurde abgelegt und sie haben gesagt, wir sind wie die Männer. Und so kommt es eigentlich, dass in den 80ern in liberalen Milieus zumindest, also Frauen wie meine Mutter und ihre Freundin, wie selbstverständlich an europäischen Stränden und auch an deutschen Badeseen und in deutschen Schwimmbädern oben ohne badeten.
Cool, ne? Wir haben die Zeit quasi wieder zurückgedreht. Super.
Ja, wir haben einen Backlash erlebt, ungefähr ab den 90ern. diese starke Frauenbewegung in den 70ern, 80ern, die hat von Anfang an Konservative gestört, Rechte gestört. Viele Männer sahen ihre Privilegien flöten gehen und haben die Frauenbewegung angefangen zu verhöhnen. Wir erleben das auch aktuell wieder mit den aufkommenden rechten Bewegungen. Als hysterisch, als dogmatisch, als prüde. Damals haben die sich Feministinnen so imaginiert in so einer Lederlatzhose und mit kurzen Haaren und so. Ein zweiter Grund ist, gleichzeitig kam damals eine neue Frauenbewegungsströmung auf, die setzte eher so auf Karriere als auf Körperfragen. Neoliberal kann man das nennen. Und die fand so symbolische Kämpfe jetzt wie um oben ohne, fand die jetzt eher retro. Und bildlich gesprochen kann man sagen, da kam dann praktisch der BH wieder dran. Und dazu die High Heels für den Aufstieg in die Führungsetage, der natürlich den wenigsten gelang. Und Mitte der 2000er haben wir dann schon explizit so richtig antifeministische Kampagnen in ganz Europa, die sich gegen sexuelle und körperliche Freiheiten richten, gegen Sexualaufklärung, gegen die Ehe für alle. Und ab den Nullern, dazu kommen wir sicher noch, wird dann Social Media immer wichtiger.
Interessant auch, wie man sich vor diesen Karren hat spannen lassen. Also ich nehme mich da ja nicht aus, du vielleicht auch nicht. Mm-mm. Also ich habe mich sicherlich auch schon über so typische Merkmale der Frauenbewegung lustig gemacht. Mm-hmm. Schön dumm.
Lila Latzhose und kurze Haare. Ja, stimmt, über deine kurzen Haare habe ich mich.
Ja, da, guck mal.
Zum Beispiel über deine Frauenbewegung habe ich mich. Das war vielleicht wirklich ein Zeichen von Feminismus und ich habe es nicht ernst genommen, möchte ich mich nochmal für entschuldigen. Ja. Aber habe jetzt wirklich im Laufe dieses Podcasts auch wirklich schon oft.
Ich würde dich gerne erlösen, red doch mal mit der Frau hier über Social Media, hat sie ja gerade schon angerissen.
Genau. Weil es ist ja irgendwie interessant, dass zum Beispiel für so Dinge wie Falschinformationen prüfen oder löschen, angeblich die Kapazitäten fehlen auf Seiten der Social-Media-Plattform oder es wird dann damit begründet, dass das Kommentarlöschung der freien Meinungsäußerung widersprechen würde. Aber Nippel darfst du bei Insta nicht zeigen und da wird aber auch schneller ein Post gesperrt, als man sich ein BH überhaupt ausziehen kann. Und das ist dann wiederum eine Freiheit, die offensichtlich einen Tick zu weit geht. Woher kommt das denn?
Also ich denke, die Prüderie der Plattformen, die kommt davon, dass die überhaupt nicht divers besetzt sind. Im Silicon Valley sitzen einfach super viele Männer, ein bestimmter Typ von Männern auch, die sehr technikaffin sind, sehr nerdig, sich vielleicht auch in entsprechenden Foren im Internet rumtreiben, dort beeinflusst werden, auch mitunter vielleicht tatsächlich von rechten Strömungen, von Männerrechtsströmungen. Und die geben ihre Werte an die Algorithmen weiter, wenn die programmieren. Und die Algorithmen bewerten dann den weiblichen Körper als anzüglicher. Aber natürlich, weil dahinter Menschen sitzen mit ihren kulturell geprägten Vorstellungen, mit ihren Religionen, mit ihren ganzen Einflüssen, die sie haben. Und aktuell sehen wir, also Mark Zuckerberg, der ist ja der Chef von Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, der zeigt sich gerade offen für extrem rechte Ansichten und dient sich Donald Trump an und supportet dessen extrem rechte Politik. Die Social-Media-Regeln, die sind wirklich im Gegensatz zu unserem physischen Alltag, sind das die härtesten. Bei Meta sind weiblich gelesene Nippel, du hast es gesagt, einfach verboten, die werden gelöscht. Und Meta hat sogar so ein hauseigenes Gremium, das immer wieder prüft, ob die moralische Standards einhalten. Und die haben 2023 gesagt, diese Nippelregelung, die geht überhaupt nicht. Ihr schließt queere Menschen aus, also die sich nicht als Männer oder Frauen verstehen. Das verstößt gegen internationale Menschenrechtsstandards. Wir geben euch 6 Wochen Zeit, dass ihr das ändert und einhaltet. Und Meta hat nichts gemacht.
Steffi, brechen wir es mal runter. Männer im Gamingstuhl zensieren unsere Brustwarzen.
Ja, das sind richtige Incel-Gesetze, oder?
Ja.
Und ich habe gerade bin so in so ein kleines Peter Thiel Rabbit Hole gefallen.
Okay.
Und habe da dem entnommen, dass Peter Thiel zum Beispiel auch das Frauenwahlrecht durchaus kritisch sieht. Er sagt,
findet
Frauen
er schwierig?
Will, kommen wir so nicht weiter.
Okay. Entschuldige.
Ich möchte ganz kurz von einem rechtlichen Schlupfloch zum Thema Nippeln im Internet berichten. Und zwar hat mich hier kürzlich jemand, ein Hörer, wenn ich bei einem anderen Sender moderiere, der hat mich da kritisiert. Über den Messenger hat er mich beleidigt.
Was hast du denn jetzt schon wieder
gemacht? Ich war einfach da, meine Stimme war da. Ich war da, das war's. Ja, also er hat mich richtig durchbeleidigt. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Da brechen mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Ich finde, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss das einkalkulieren. Aber dieser ältere Herr ist mir dann 2 Minuten später auf Instagram gefolgt. Mhm. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, mal geguckt, wem der denn noch so folgt. Und das war interessant. Da waren sehr viele Damen, die so Jessica heißen, die einem manchmal bei Instagram schreiben. Den folgt er. Und.
Hä, wie meinst du das? Die Jessica heißt.
Kennst du nicht solche,
ach,
solche
diese
Anfragen?
Bots oder
ja,
was?
Ja, genau.
Ach so, diese sexy Girl Bots, okay.
Genau, den folgt er. Und er hatte auch so ein paar Still-Accounts, denen er so folgt. Denn da.
Wie Still-Accounts?
Wo Frauen ihre Kinder stellen. Denn da war Nippel.
Also nicht, sorry, nicht, dass das eklig ist, dass Frauen ihre Kinder stellen. Bitte meinen emotionalen Ausbruch nicht falsch verstehen.
Aber da war Nippel nicht geblurrt.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Ich möchte ihm auf jeden Fall zu dieser Rechercheleistung gratulieren. Werter Herr. Nennen wir ihn Werter Herr.
Jetzt hat man sich ja auf so eine weirde Art und Weise ein bisschen dran gewöhnt, dass man auf so einen Mittwochmorgen keine Good Morning Insta-Story posten kann, in der man barbusig mit einem Becher Kaffee am Küchentisch sitzt. Das geht leider einfach nicht, egal wie gerne man das will.
Sag mal, ganz kurz, läufst du privat, also ich weiß noch, Christina Aguilera und einer dieser damaligen Männer hatten immer einen nackten Sonntag. Gibt es sowas bei dir auch?
Nee.
Und wenn, dann würdest du mir das jetzt sagen?
Ja, ich würde das jetzt sagen. Aber nee, also ich will jetzt auch niemand, der sich sofort in 12 Bademäntel und 8 Handtücher wickelt, sobald er irgendwie den Fuß aus der Dusche setzt. Obwohl. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie besonders frei oder als Herrin meines Körpers, wenn ich nichts anhabe.
Also ich kann dich sonntags auch mal runterklingeln.
Du kannst jederzeit klingeln oder mit so einem Fensterputzkran hochfahren und einen übergriffigen Blick reinwerfen.
Ich habe ja bald Geburtstag.
Die Frage ist ja, was an nackten Brüsten eigentlich überhaupt so gefährlich und verboten
allerdings ist.
Also, dass man denkt, Leute drehen komplett durch, wenn mal einer irgendwie ein Bild aus dem Kreta-Urlaub postet, wo so eine halbe Brust aus dem Bikini hängt.
Ja, du, gute Frage. Also, ich glaube, das ist eine reine Kopfsache, dass wir die einen Brüste so behandeln und die anderen Brüste so behandeln. Also, ich meine, auch Männer haben ja durchaus, wie wir im Sommer sehen können, auch sehr oft sehr große, üppige, runde, weiche Brüste. Es ist sogar so, dass jeder zweite Mann in seinem Leben mal davon betroffen ist, von großen Brüsten. Nämlich unter anderem sehr sportliche Männer, sehr dicke Männer, alte Männer oder kiffende Männer. Ich glaube, was die Attraktion in unserem Kulturkreis, so wie wir das halt jetzt gerade erlernt haben, ausmacht, ist tatsächlich nur die Tatsache, dass wir sie die letzten paar hundert Jahre verhüllt haben und da halt einen Unterschied gemacht haben. Und wenn wir jetzt anfangen würden, Männer genauso zu verhüllen, dann würde irgendwann deren Brust auch dann als obszön oder und oder sexuell attraktiv gelten. Also es ist, wenn du etwas so mystisch machst, dadurch, dass du es verhüllst, dann kriegt es dadurch erst die Bedeutung. Es geht einfach da darum, den weiblichen Körper zu bestimmen, zu dominieren.
Ist das nicht eigentlich das Prinzip der künstlichen Verknappung? Also man verdeckt den Körper, weil man darf den nicht sehen, aber je mehr man die verdeckt, desto höher wird die Begehrlichkeit, die sehen zu wollen. Oder auch den Körper zeigen zu wollen. Statt einfach zu sagen, mach doch, wie ihr wollt, dann hat das Thema vielleicht gar nicht so eine Wichtigkeit. Ja? Nein? Nun gut.
Ich dachte, du redest mit ihr.
Ja, mit dir rede ich.
Hey, ja, wahrscheinlich ist es. Weißt du, warum ich hier noch.
Ich mit mir.
Weißt du, was bei mir noch so gearbeitet hat?
Nee.
Der arme Mann an sich, der weiß ja gar nicht. Also, Sport soll er nicht machen, kiffen soll er nicht,
ja.
Fressen soll er nicht.
Mhm.
Also, da weiß man ja gar nicht mehr, wo man sich hinbewegen soll, um die Brust zu vermeiden.
Ja.
Wahrscheinlich sind nach dieser Folge wieder so ein paar Rennräder, so ein paar Straßenrennräder sind dann wieder zum Verkauf frei.
Jetzt gab's ja, Steffi.
Achso, ja, und du hattest recht natürlich mit der künstlichen Verknappung. Ne? So wird es sein.
So wird es wohl sein. Es gab ja in einigen Schwimmbädern schon mal die Idee, so oben ohne Tage einzuführen. Oder manche haben das auch mal versucht. Oder oben ohne Stunden immerhin. Aber es ist im Endeffekt mehr oder weniger keiner gekommen. Oder wenige zumindest. Zu wenige, dass sich das lohnt. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Kritikern, weil die natürlich sagen, ja, guck mal, siehst du, da will keiner hin, schaffen wir wieder ab. Aber Frage an dich, Stefanie.
Ja.
Oder an uns beide. Wenn das Schwimmbad bei uns um die Ecke sagt, Dienstag ist jetzt hier, aber
es ist
oben
ja
ohne
so.
Tag.
Es war ja so. Das Kaifu-Bad, das hatte das angeboten. Und ich arbeite ja auch in einer Lokalredaktion. Und ich meine, dann ist auch die Frage, wie coverst du das so? Ne, das, also jetzt ist jetzt oben ohne
Reporter
Tag als Reporter.
Ja.
Und dann guckt man, wer hat Dienst, welcher Reporter hat Dienst.
Und man hofft, es ist kein Mann.
Und natürlich ist es dann ein Mann und dann stellt sich natürlich auch die Frage, also wir sind ja dann nicht das einzige Medium, das sich drauf stürzt. Bist du dann die Frau, die als erstes den Schwarengel fallen lässt?
Und jedes Mikro sagt, ich fühle mich frei, ich bin dabei.
Natürlich nicht. Nee. Das würde doch keiner machen.
Nee. Moment mal, ich hab jetzt einfach für uns beide gesprochen. Vielleicht bist du ja.
Nein, das wäre mir zu viel Aufmerksamkeit.
Dass da einmal das Spotlight auf.
Ja, nee, das möchte ich nicht. Und nochmal andersrum gedacht, also nicht, dass ich das so sehe, aber manche fragen sich das ja vielleicht, wenn man die Brüste jetzt wirklich gar nicht mehr bedecken würde und jeder zeigt die so, wie und wo er lustig ist, ne, würden die dann auch vielleicht irgendwie so ein bisschen ihren sexuellen Reiz verlieren und vielleicht ähnlich unsexuell werden wie so ein gängiges Knie oder ein Ellenbogen?
Auf was wir stehen, ist ja total unterschiedlich. Also es stehen ja auch im Freibad nicht alle Leute auf alle Brüste, die dort rumlaufen. Ja? Manche stehen vielleicht auf sportliche Brüste, andere stehen auf kleine Brüste, manche stehen vielleicht auf große Brüste, manche stehen auf alte Brüste, weil die vielleicht so alt sind wie sie selber, manche stehen auf mittelalte Brüste. Also es ist ja gar nicht so, dass wir alle Brüste in diesem Freibad selber als individuelle Person attraktiv finden. Ja? Deswegen kann auch nicht die Attraktion verloren gehen in dem Sinne. Attraktion, sexuelle Anziehung, die beruht ja auf ganz unterschiedlichen Sachen. Es gibt aber eine US-Professorin, Kirsten Gotzi heißt die, die hat auch ein Buch geschrieben und die sagt, je freier und gleicher Menschen in einer Gesellschaft sind, desto besser ist der Sex. Das Buch von ihr heißt, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und das können wir uns ja auch gut vorstellen. Wenn wir gleicher sind, sagen wir mal, wir haben die bessere Kinderbetreuung und beide können gleich viel arbeiten gehen und die Kinder sind verräumt, kann man einfacher Sex haben. Ja? Wenn wir eine günstige Miete alle hätten, sind wir sorgenfreier. Sorgenfrei macht besseren Sex. Wenn wir uns wohler im eigenen Körper fühlen, dann sind wir unbefangener, macht auch einen freieren Sex. Also je gleicher wir sind und je gleicher wir uns gegenseitig behandeln, desto gleicher ist auch der Anteil an Orgasmen und desto schöner ist der Sex für beide.
Wo sind wir jetzt gelandet?
Ja, so weit habe ich das noch nie gedacht.
Ich auch nicht. Ich finde es, glaube ich, auch gar nicht so unerheblich, wer jetzt Busen zeigt und wie viel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen
so ganz tief, ne?
Dekolleté unterwegs war. Da war die Aufregung groß, aber ich meine, wenn Miley Cyrus in demselben Kleid auf irgendeinem roten Teppich erschienen wäre, hätte keiner was gesagt oder gesagt, was für ein hässliches, viel zu großes Kleid.
Ja.
Warum hat sie denn dieses selbe Kleid? Warum hat sie denn dasselbe Kleid wie Angela
Merkel? Und was macht sie bei dem Bayreuther Festspiel?
Ganz andere Fragen.
Ganz andere Fragen. Sorry, jetzt, wir führen vom Thema weg. Wir suchen ja eigentlich nach einer Lösung. Also nicht, dass Julia hier in einem 15-Minuten-Interview dieses komplette Problem lösen könnte, aber was wäre denn der ideale Umgang mit der weiblichen Brust in Julias Vorstellung?
Also wir müssen totale rechtliche Klarheit schaffen. Die ist aktuell noch nicht gegeben. Vor allem auf Social Media. Da könnten Regierungen die privatwirtschaftlichen Plattformen einfach dazu zwingen, gleiche Gesetze für alle zu machen. Und als Gesellschaft müssen wir den Busen entskandalisieren und einfach solidarisch sein mit denen, die oben ohne rumlaufen, egal welches Geschlecht sie haben. Und ich glaube, wir könnten so Experimentierfelder vielleicht einführen. Also, dass wir sagen, es gibt jetzt für den Anfang bestimmte Zeiten im Hallenbad, da sind einfach alle oben ohne, ja. Also, dass wir uns an den Blick gewöhnen.
Und ich kann mich nur wiederholen, ich würde solidarisch an deiner Seite stehen, Steffi, wenn du den nächsten Marathon zum Beispiel gerne mal oben ohne laufen würdest. Da stehe ich auch klatschend für dich wieder an der Seitenlinie. Da schäme ich mich nicht.
Aber wo soll ich denn die Nummer dran befestigen?
Ja, eine Hose wirst du ja noch anhaben, oder nicht? Oder wirst du dann direkt ganz
das geht, mach mal immer, nee, ist ja egal. Wir fliegen bald zum Mars.
Ich schreibe dir meinetwegen.
Das wird man ja wohl lösen können, das Problem.
Wir werden das Problem lösen können und ich kann dir sonst auch mit einem schönen, nicht abwaschbaren Filzstift wasserfesten Schreiber, kann ich dir das auf die Brüste, kann ich dir schreiben, deine Nummer.
Ach, das gerne.
Abschließend von Julia nochmal eine Erklärung, warum uns dieser Umgang befreien würde und für viele auch besser wäre und zwar nicht nur für weiblich gelesene Personen.
Ich denke, das wäre eine Befreiung für uns alle, vor allem für Frauen. Es wäre aber auch für alle Geschlechter eine Befreiung, die dazwischen sind. Weil es gibt ja ganz viele nicht-binäre Menschen, queere Menschen, die sich aktuell da gar nicht einordnen lassen im Freibad. Also sollen die sich jetzt wie ein Mann selber behandeln und in der Badehose gehen? Oder sollen die ein Bikini tragen? Das ist super binär, also super zweigeteilt. Und es würde, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise sexualisierte Übergriffe in der Konsequenz verhindern, weil wir einfach verstehen, Ein nackter Körper ist trotzdem selbstbestimmt. Ein männlicher nackter Körper ist selbstbestimmt. Ein weiblicher nackter Körper muss genauso selbstbestimmt sein.
Ein kleiner Deep Dive ins Thema Oben ohne, dank Julia Fritsche. Ihr Buch heißt Oben ohne. Und ja, da könnt ihr mal reinlesen, wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt. Und jetzt können wir zu Michaela Schäfer kommen.
Und mit der nehme ich auch direkt mal den Faden auf. Wenn wir alle unsere Brüste zeigen würden, wäre das denn überhaupt noch in Michaela Schäfers Sinne? Dann wäre doch ihr Business im Eimer.
Ja, also ich persönlich würde es natürlich sehr geschäftsschädigend finden, wenn jetzt alle Frauen tatsächlich oben ohne rumlaufen würden. Und ich finde es auch ein bisschen befremdlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob so viele Frauen das auch in Anspruch nehmen würden. Also ich finde schon, dass es schon noch einen Unterschied gibt zwischen männlicher Brust und weiblicher Brust.
So sind die Perspektiven unterschiedlich. Und ich finde das interessant, denn Michaela Schäfer merkt man natürlich sofort an, wenn man mit ihr ins Gespräch kommt, das ist eine kluge Businessfrau. Ne?
Ja.
Also ihr Busen ist einfach ihr Geschäft. Und das, also diese Kombi Titten und Hirn, die schließen ja viele Leute aus, kriegen viele Menschen gar nicht so richtig schnell verarbeitet. Und die sind dann tatsächlich immer noch, wir haben 2025, überrascht.
Ja, immer noch, tatsächlich. Klar, es ist einfach so in der Gesellschaft verankert, wer mit Erotik, mit Sexualität oder eben auch mit seinem nackten Körper Geld verdient, auf eine banale Art und Weise, da überrascht es dann immer jeden, wenn man tatsächlich sein Leben im Griff hat, wenn man sogar investiert, wenn man das deutsche Steuersystem versteht, wenn man weiß, was der Unterschied zwischen Netto und Brutto ist. Also das ist dann, ja, sagen schon viele, wow, hätte ich ja gar nicht von dir gedacht. Und du investierst auch. Und da steckt ja auch ein Geschäftsmodell dahinter. Ich meine, ich habe eine Firma, ich habe Angestellte, ich mache das auch alles nicht alleine. Wenn ich arbeite in der Erotikbranche, ja, ich lese da jetzt nicht den Erlkönig vor. Ne? Also wenn man jetzt sich überlegt, was wollen die Männer von einem? Die wollen halt einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach kommen. Und das macht man natürlich am besten mit banalen Dingen. Ja? Deswegen kriegen die auch gar nicht so das Innerste mit. Und viele Frauen schützen sich natürlich auch davor. Ich meine, die Männer wollen nun mal dann auch nichts von uns wissen. Ja, die wollen einfach schnell zum Höhepunkt kommen, weil je länger es dauert, desto teurer wird's. Ja, und ja, so läuft das Business.
Also Michaela Schäfer ist sehr klar und irgendwie ist aber auch ein bisschen ernüchternd, also dass eine große Brust immer noch für viele der Hinweis auf fehlende Intelligenz ist. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dieses Business-Busen, das hat gar nicht so richtig was mit ihr zu tun, sondern wenn sie ihren Busen zeigt, geht sie ins Büro. Oder kannst du vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit Kino oder Theater, das Michaela da betreibt. Also die Brüste haben so Geschäftszeiten und da kommen Leute gucken, wenn sie eine schöne Zeit machen.
Kasperle-Theater.
Ja. Und das ist auch vor allen Dingen ein Geschäft, das sich hin und wieder neu erfinden muss. Kann ja nicht immer gleich bleiben. Also jedes gute Business hat ab und zu mal einen Relaunch.
Wie erfindet man sich denn mit Brüsten neu?
Ja, deshalb habe ich Michaela gefragt, wie ihre Brüste aktuell aussehen.
Ja, wie sehen meine Brüste gerade aus? Ich kann sie dir gerne zeigen.
Ihr habt
sie
gesehen.
Ich habe BH-Größe 75 Doppel-D immer noch seit vielen Jahren. Also die stehen immer noch. Ich habe gerade kussmundartige Nippel. Ich habe ja erst herzförmige Nippel gehabt. Ja, die habe ich mir tätowieren lassen. Dann wurde mir nach 7 Jahren zu langweilig und habe mir daraus einen Kussmund machen lassen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich die einzigen Kussmundnippel auf der Welt. Na, ich verdiene ja mit meinen Brüsten Geld und dann müssen die auch mal verändert werden. Und ich habe da großen Spaß immer dran.
Sieht eigentlich ganz gut aus.
Ich finde die Herzen auch nicht so schlecht.
Also ich würde mir da ja jetzt auch keinen Wauzi drauf tätowieren lassen. Oder
was würdest du dir denn, was wäre denn das Motiv deiner Wahl?
Natürlich die Koordinaten, die Zeugungskoordinaten meiner Kinder.
Okay.
So, nein, gar nichts. Also da habe ich gar keinen Ansporn.
Ich bin ja großer...
Ja, ich bin ja großer was-Fan. Was bist du großer Fan?
Ich bin ja großer Super Mario-Fan. Und
Mario Luigi?
Nee, aber ich würde mir so diesen One-Up, das ist so ein Pilz und wenn du den einsammelst, hast du ein Leben.
Ja.
Und das ist so ein kleiner One-Up-Pilz und das wäre dann das Tattoo meiner Wahl.
Okay, du hast ja
auch
bald Geburtstag.
Ich habe ja bald wieder Geburtstag.
Genau. Ja, aber du weißt ja, wie weh das tut, sich so einen kleinen Anker oder so auf den Unterarm
zu lassen. Ach, der hat denn sowas?
Ich meine, wie weh muss das tun?
Das muss ultra weh tun.
Die Brustwarzen tätowieren zu lassen.
Das waren höllische Schmerzen, es waren schlimmere Schmerzen als meine Brustvergrößerung. Das war, ja, einer der schlimmsten Schmerzen, die ich erleben musste. Aber ja, das ist wie so die Geburt eines Kindes. Irgendwie, wenn man sie dann in der Hand hält, die beiden, dann ist man irgendwie im siebten Himmel. Dann sind da Glücksgefühle.
Nein, das ist der schönste Ton der ganzen Sendung. Das möchte ich jetzt schon sagen. Das ist der schönste Ton der ganzen Folge. Es ist wie bei Kindern, wenn man sie dann in der Hand hält. Das ist wunderschön. Aber ich stelle mir das...
Ist da keine Vergleiche.
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man ja weiß, wie krass viele Nerven da zusammenlaufen und wie doll das wirklich schon wehtut an so einem ganz normalen Oberarm, das muss so höllisch wehtun.
Ja, und ich hab...
Aber wenn die einen anlächeln, das entschädigt einen für so viel, ne?
Jetzt ist Michaela Schäfer ja nicht 24/7 Michaela die Busenfachfrau. Manchmal ist sie auch einfach nur eine ganz normale Person, die vielleicht mal einen Infekt hat oder die ins Kino geht oder einen Banktermin hat, zum Zahnarzt geht oder meinetwegen wandern, kann ja auch mal sein.
Oder bouldern.
Aber das muss man sich mal vorstellen, jeder, ausnahmslos jeder, sieht ja in Michaela erstmal die mit den dicken Hupen. Ja. Also das ist ja immer das Tool, über das die Kommunikation gespielt werden muss, weil das bringt man immer mit ihr in Verbindung und wenn man es nicht schon weiß, dann sieht man es halt auch. Man bringt da immer so eine Verbindung zum Thema Sex, stellt man da immer her. Und ich finde das persönlich total schwierig, weil ich möchte nicht immer mit Sex in Verbindung gebracht werden. Michaela hat sich da mit ihrem Schicksal arrangiert.
Also den Weg habe ich ja selber gewählt. Ich habe ja ganz klar gesagt, ich möchte Nacktmodel sein. Ich möchte auch das Nacktsein einmal künstlerisch darstellen, aber habe auch kein Problem, es banal darzustellen. Also ich habe kein Problem mit den Urinstinkten der Menschen zu spielen und auch zu leben. Und wenn ein Mann einfach sagt, oh, geile Titten, dann ist das auch absolut in Ordnung. Männer sind ja zum Glück relativ schnell zufriedenzustellen. Und dann finde ich das gar nicht schlimm. Und ja, was soll ich anderes erwarten? Also ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen komisch von mir, wenn ich sagen würde, oh, ich werde immer so sexualisiert und wenn ich in einen Club komme, ruft jeder ausziehen, ausziehen. Dafür habe ich ja selber gesorgt und damit verdiene ich mein Geld. Und deswegen finde ich das auch überhaupt nicht schlimm.
Übrigens hat sich auch ihre Mutter mit der Situation arrangiert. Fand ihre Mutter wahrscheinlich am Anfang auch nicht so prickelnd. Vor allen Dingen, ich stell mir das dann mal vor, man geht irgendwie so zu so einem Geburtstag, zum 50. von irgendeinem Onkel Bernd und dann fragt die ganze Verwandtschaft, was macht denn die kleine Michaela? Und du sagst dann als Mutter, ja, die steht da irgendwie nackt in Weihnachtsdeko vorm Brandenburger Tor und lässt sich für einen erotischen Adventskalender fotografieren.
Aber ich soll lieb grüßen.
Das Bild habe ich gerade gesehen, als ich die Brustwarzen gegoogelt habe.
Ja, Feiertage stellt sie auch gerne mal nackt dar. Habe sie gefragt, wie Chrissy Himmelfahrt dargestellt wird. Da arbeiten sie noch an dem Projekt. Aber es rentiert sich natürlich auch. Ich habe schon gesagt, Michaela hat ihre Finanzen gut im Griff und sowas beruhigt ja dann auch das mütterliche Herz. Nächste Frage, hat so eine Busenkarriere denn auch Zukunft oder ist mit dem Alter dann irgendwann alles vorbei?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte am Anfang Angst, so mit 25, das kann ich vielleicht maximal 10, 15 Jahre machen. Jetzt mache ich das bereits 16 Jahre und es geht jetzt erst los. Also jetzt arbeite ich gerade an neuen Projekten, wie man die Nacktheit eben auch, ich sag mal, alterstauglich vermarkten kann. Weil es wird ja immer so ein bisschen gesagt, oh, jetzt wirst du aber langsam älter, willst du dich da immer noch ausziehen? Erotik hat nichts mit dem Alter zu tun, überhaupt nicht. Und ich weiß, dass ich mit 60, 65 immer noch Erotikmodel sein werde. Und ich merke auch, dass das immer begehrter wird. Weil du findest keine älteren, ich sag jetzt mal, älteren Frauen auf dem Erotikmarkt, die sich erotisch präsentieren. Und das wird anerkannt. Weil junge Mädels, da findest du ja wie Sand am Meer, ja, in der Erotikbranche. Aber erfahrene Frauen, die auch mal einen frechen Spruch drauf haben, die wissen, was sie wollen. Hast du eigentlich nirgendwo, deswegen werde ich einen Teufel tun und mit 45 aufhören, da wäre ich ja schön blöd.
Steffi, erfahrene Frau mit frechen Sprüchen, auf Trevier.
Haben wir doch.
Reife Frauen necken dich, führen dich an der Nase herum. So was? Projekt steht. Nachdem wir nach dieser Folge das Thema Journalismus eh in den Wind schießen können, müssen wir uns ein zweites Standbein besorgen.
Oh, Standbein!
So, ich mach mal weiter. Also ich finde, das, was Michaela da sagt, das klingt eigentlich nach einem selbstbewussten Plan. Wir schneiden uns ja gerade ein Scheibchen schon davon ab. Mhm. Und ist natürlich auch gut, dass jemand wie Michaela vorangeht. Allerdings der Begriff Feministin,
Weil irgendwie ist, ich finde das irgendwie feministisch. Der behagt ihr gar nicht. Könnte allerdings auch daran liegen, dass das natürlich in ihrem Business auch ein Killerbegriff ist.
Ach, ich will mich eigentlich immer davon freisprechen. So ein bisschen. Also ich will ja auch keine irgendwie Männer runtermachen oder sagen, also klar, ich find Frauen unter uns gesagt schon, dass wir die besseren Menschen sind, aber Männer brauchen wir auch, ganz, ganz wichtig. Ja, wir Frauen werden erhört, wir Frauen können was und wir Frauen zeigen auch, was wir können und das wird auch von Männern honoriert. Wir müssen nur mit einer positiven Einstellung immer rangehen und nicht eben immer so ein bisschen negativ und uns an den negativen Sachen hochziehen.
Gehe ich in Teilen sogar mit. Ich finde, der könnte hier und da ein bisschen mehr Fun drin sein im Feminismus. Ne? Apropos Fun, wenn Michaela privaten Fun hat, dann aber ohne Busen.
Also im Freibad, lustigerweise, war ich auch noch nie nackt. Ich ziehe mich ja immer nur komischerweise an Orten aus, wo man es eigentlich nicht gewohnt ist, weil das ist ja gerade die Provokation. Und im Freibad oder in der Sauna ziehe ich mich tatsächlich nie aus, aber einfach nur aus dem Grund, weil mich halt die Leute kennen. Und ich da im Privat bin. Ja, also wenn ich im Wellnesshotel in die Sauna gehe, bin ich absolut privat. Und wenn ich dann natürlich noch mit meinen tätowierten Nippeln mich dann da hinsetze, dann weiß ich auch, dass ich die Menschen so ein bisschen verunsichere. Die wissen da nicht, wo sie hingucken sollen. Dann überlegen sie, ist das jetzt Michaela Schäfer? Also das ist schon ein bisschen strange und die sollen sich ja auch entspannen.
Ich finde das eigentlich sehr umsichtig von ihr, ehrlich gesagt.
Total.
So, ich wollte gerade noch was Kluges sagen, habe ich mal vergessen.
Ach, schade, Mensch. Ja,
es wäre das erste Mal gewesen, ja. Ich weiß.
Egal. Haben wir da jetzt nun 50 Minuten drauf hingearbeitet.
Mhm.
Vielleicht nächstes Mal.
Das wäre mein großer Moment gewesen.
Nächstes Mal, ich glaube noch dran.
Hört einfach nächstes Mal rein und sage ich was Kluges. Liebe Michaela Schäfer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deine Brüste zu sprechen und dass wir auch ein kleines Video gemacht haben.
Das klingt wirklich, ich weiß nicht, ob du mit diesem Satz mehr versprichst, als du versprechen möchtest, aber gut.
Und jetzt?
Jetzt machen wir ein Fazit.
Und das ist das Fazit.
Bikinipflicht im Freibad ist sicherlich nicht der bedrohlichste Missstand, den es aktuell in der Welt zu beklagen gibt, sagt auch Julia Fritscher. Aber wenn sich Leute fragen, warum das immer wieder auf den Tisch kommt, jede Kleiderregel, die nicht für alle gilt, stellt die Selbstbestimmung von Frauen in Frage und nicht nur für Frauen, sondern auch für non-binäre Personen. Also sollten wir es gerne weiterhin auf den Tisch bringen. Früher galten Männerbrüste übrigens auch als obszön, mussten auch verdeckt werden. Warum das irgendwann kein Problem mehr war, bei Frauen aber schon, das ist halt die große Frage, auf die es natürlich sehr unterschiedliche, teils auch kontroverse Antworten gibt. Unsere Eltern, oder je nach Alter vielleicht auch Großeltern, waren übrigens deutlich entspannter mit oben ohne als wir. FKK war in liberalen Milieus in den 70ern, 80ern eigentlich völlig unaufgeregtes Hochsommer-Business. Mit Verhüllung macht man Brüste übrigens auf eine Art nur noch spannender. Also je mehr man Brüste vermystifiziert und verhüllt, desto verruchter und anstößiger ist der Ruf. Also mal runtergebrochen, würden wir die so bedenkenlos über einen längeren Zeitraum herzeigen, genau wie Ellenbogen, dann würde man sich da vielleicht auch nicht mehr so dran stören. Und wem jetzt immer noch ein Ansporn dafür fehlt, Männer und Frauen auch in Sachen oben ohne gleich zu behandeln, Achtung, je freier und gleicher Menschen in einer Gesellschaft leben, desto besser ist auch der Sex. Diese Erkenntnis stammt von US-Professorin Kirsten Gotzi, hieß sie, glaube ich. Lieben Dank. Jetzt bist du dran.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich über das Thema Brüste von Michaela Schäfer gelernt habe. Also vielleicht zum einen, dass man mit Menschenkenntnis, Disziplin und Geschäftssinn aus einer vermeintlichen Schwäche ein florierendes Business machen kann. Weil Michaelas Drang, den Busen zu optimieren, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, das kam ursprünglich daher, dass sie mal sehr wenig Oberweite hatte. Und aus diesem vermeintlichen Malus hat sie dann die Story of her life geschrieben. Will aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Michaela einiges an sich abperlen lassen muss. Ich glaube, das habt ihr auch durchgehört. Denn Fakt Nummer zwei, wer seinen üppigen Busen zur Schau stellt, wird auch heute noch nicht selten als dumm abgestempelt. Und wenn wir uns die Frage stellen, wer stellt denn hier die Regeln auf, was man zeigen darf und was nicht? Michaela hat sie sich selbst beantwortet, schon längst. Sie zeigt ihre Brüste, wann und wo sie will. Und auch wenn du das nicht hören willst, Michaela, Feminismus kommt nicht immer mit dem Lastenrad. Auch das empfinde ich als einen feministischen Akt und ich finde es eigentlich ganz cool.
Brüste sind eine fesselnde Angelegenheit, ich denke, wir haben das Thema jetzt in der gebotenen Tiefe beackert, aber zu Recht fragt sich der ein oder andere von euch vielleicht, gibt es in der Welt wohl gerade nicht Wichtigeres, als eine geschlagene Stunde über sekundäre Geschlechtsmerkmale zu referieren? Das ist ein berechtigter Einwand und da möchte ich auf unseren heutigen Partner-Podcast verweisen, der sich um Themen kümmert, die aktuell wirklich unter den Nägeln brennen. Es geht um den Tagesschau-Podcast 11KM.
Ich finde, zu einer guten Allgemeinbildung gehört natürlich zu wissen, dass Michaela Schäfer Kussmünder auf die Brustwarzen tätowiert hat. Ja. Darüber unterhält man sich aber, glaube ich, wirklich in den allerletzten Zügen einer langen Party. Man braucht vielleicht auch noch was zur Eröffnung des Gesprächs. Insofern ist es auch nicht falsch, in der aktuellen Weltlage so halbwegs auf Stand zu sein. Und es ist auch noch besser, nicht einfach nur die Headlines runterbeten zu können, sondern auch mal ein bisschen tiefer drin zu sein in der Materie. Das sieht erstens cool aus. Und mir macht das, macht das aber auch mehr Spaß, meistens mich so richtig tief in ein Thema reinzuarbeiten. Denn letztendlich sind es ja auch die Geschichten hinter den Nachrichten, die Themen irgendwie wirklich interessant machen.
Guck mal, und mittels 11KM und Moderatorin Victoria, guck mal bitte, Victoria Koopmann, habe ich mich sogar in die, Achtung, Besitzverhältnisse Grönlands reingehört. Mhm. Ich habe mir außerdem die Geschichte der dritten RAF-Generation Stück für Stück aufdröseln lassen. Mhm. Und ich habe von der Existenz der Lachslaus erfahren, die wohl langsam aber hartnäckig auch deutsche Brunch-Sonntage bedroht. Nee, das macht uns beiden Angst.
Das genau.
Also ich fühle mich klug und informiert dank 11KM und das Feeling könnt ihr auch haben. Hört doch mal rein, 11KM, der Tagesschau-Podcast. Legen wir euch hiermit von unseren Herzen an euers. Im Überangebot der News-Podcasts findet sich ja wirklich keiner mehr zurecht, aber dem Produkt könnt ihr wirklich vertrauen. Findet ihr in der, Stefanie, sag's doch.
ARD Audiothek.
Natürlich.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Flexikon-Folge zum Thema Schlafen. Ich würde sagen, die habe ich einfach gewonnen.
Wusste nicht, dass es ein Wettkampf war, aber ja, hast du.
Also es war einfach ein 60-minütiger Triumphzug. Denn wenn ich eine Sache wirklich sehr gut kann, Kernkompetenz schlafen. Ich brauche gar nichts. Ich brauche kein Melatonin-Spray, keine Einschlaf-App. Ich brauche nicht mal ein Kissen, wenn ich liege. Ach, das muss ich auch nicht. Dann schlafe ich ein. Und ein ähnlicher High-Performer in Sachen Schlafen wie ich ist Anne in Sachen Pünktlichkeit.
Stefanie, danke, dass du sagst. Exakt so ist es doch. Fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit. Mit diesem drolligen Merkspruch bin ich als Tochter eines Soldaten aufgewachsen. Und ich habe es so sehr verinnerlicht, Steffi, dass im Laufe der Zeit bei mir aus 5 Minuten irgendwann 10 bis 15 geworden sind. Mhm. Ich komme nicht nur pünktlich, ich komme zu früh. Und deshalb hält sich mein Verständnis für regelmäßiges zu spät kommen. Also mal zu spät kommen, okay. Aber regelmäßiges zu spät kommen, da hält sich mein Verständnis in Grenzen, um nicht zu sagen, ich hasse es.
Aber weißt du, zum Beispiel in England ist es gar nicht geboten, zu früh zu kommen. Da hassen dich die Leute nämlich dafür.
Wohne ich in England?
Kann ja mal sein, dass du da mal hinfährst. Eine freundliche Warnung, eine Reisewarnung.
Dann fahre ich 10 Minuten später los.
Mir gefällt aber
sowieso.
Warnung. Stell dir mal eine Reisewarnung.
Für England ausgegeben. Für Großbritannien. Achtung, Achtung. Ja.
Ja, aber wenn du so streng mit mir redest, das finde ich schön. Aber ich will mich trotzdem einmal schützen vor diejenigen von euch stellen, deren Zeitmanagement nicht immer so optimal ist, weil sie vielleicht auch einfach keinen Vater haben, der sonst in der Kaserne gepennt hat.
So.
Ich habe bereits mit einem Zeitforscher über dieses Thema gesprochen, ein bisschen vorgearbeitet. Und das ist ein sehr ist ein sehr pünktlicher Mann.
Ach.
Und trotzdem, seitdem bin ich ein bisschen neidisch auf die zu spät kommen, weil ich möchte mal ein bisschen spoilern zur nächsten Folge. Dieser ich kann ihm jetzt auch mal einen Namen geben, Jonas Geisleister, der sagt nämlich, dass das häufig Leute sind, die immer im Hier und Jetzt leben, die zu spät kommen und die sich einfach nicht damit beschäftigen, was als nächstes kommt. Das heißt, wenn du mit jemandem zu tun hast, der grundsätzlich zu spät kommt, dann weißt du, wenn der bei dir ist, mit dir zusammen, dann ist der wirklich im Thema, dann ist der nur für dich da, dann denkt er nicht, was er noch auf der Einkaufsliste hat oder ob er die 60-Grad-Wäsche aus der Maschine rausholen soll. Das ist eine Qualität, das sind Menschen einfach, die bei der Sache
sind.
Nein,
das lasse ich doch jetzt schon nicht gelten. Das macht mich doch jetzt schon wütend, Steffi. Das ist doch, nee, also ich bin jemand, der immer pünktlich kommt. Das heißt, das würde mir doch direkt unterstellen, ich lebe nicht im Moment. Das heißt, wenn ich Zeit mit dir verbringe, unterstellt, nee, guck mir mal in meine Augen rein. Weich meinen Blick nicht aus. Es geht ja nicht um dich, du bist ja auch sehr pünktlich. Aber das bedeutet doch, wir verbringen Zeit miteinander und nur weil ich ein pünktlicher Mensch bin, unterstellt mir das, ich bin gar nicht richtig im Hier und Jetzt. Ich denke schon an das Nächste.
Nein, das habe ich dir nicht unterstellt.
Es ist ja aber nicht stressig, mal einmal auf die Uhr zu gucken, dauert eine Sekunde, zu merken, ist schon 19:30, um 19:00 wollte ich zu Hause sein, alles klar, muss ich in einer Viertelstunde los. Und dann bin ich ja schon wieder bei meinem
Gespräch. Ich merke schon, das wird ein ganz, ganz langer Weg mit dir. Das wird ein ganz, ganz langer Weg.
Aber dann es geht doch nicht darum, mich auf Spur
auch
zu bringen.
Deine
ich
Zeit, die du auf jemanden wartest, dass du dir einfach mal genießt, dass du die mit Freude füllst.
Und das geht nämlich nicht mit Freude füllst, wenn man eine halbe Stunde am Hauptbahnhof auf jemanden wartet. Wo soll ich das dann mit Freude füllen?
Magst du meinem kleinen Monolog noch kurz zu Ende folgen? Ja. Also entweder sind das Leute, die im Hier und Jetzt leben oder sind einfach Arschlöcher, die dich warten lassen wollen. Jetzt zeigen wir, wer der Herr im Haus ist. So, mehr zu dem Thema im Flexikon in 2 Wochen oder vielleicht in 3. Ciao.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Was bedeutet georgische Gastfreundschaft eigentlich für die Leber?
Und warum muss man in der Mongolei mit den Füßen Richtung Süden schlafen?
Wie überstehe ich einen Pferdetreck, ohne reiten zu können? Und wie sage ich meiner Herbergsmutter, dass ich Hühnchen nicht vegetarisch finde, wenn ich ihre Sprache nicht kann?
Wieso in Zentralasien der Tee 3-mal zurück in die Kanne gegossen wird.
Und warum man sich dort nie, ich betone niemals, in der Öffentlichkeit die Nase putzen darf. Das erfahrt ihr im neuen Podcast Ostwärts – Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen. Ich bin Julia Finkernagel, furchtlose Rucksackreisende, kann weder reiten, noch kann ich was am Glas, bin aber neugierig und ich mag Menschen.
Und ich bin Nikolas Goltsch, Reporter, reisender Journalist und Moderator, stelle gerne Fragen, reise aber zugegeben lieber bequem durch die Welt und ziehe das Hotel dann doch der Jote vor.
Wir zwei nehmen euch mit auf Lehnstuhlreise. Das schont nicht nur euer Portemonnaie, sondern auch die Umwelt und die Leber.
Außer ihr macht euch jetzt ein bisschen Wein auf.
Kommt mit Ostwärts. Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen.